Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Abstand halten, Maske, Händehygiene, Lüften, das sind wichtige Infektionsschutzregeln in Zeiten von Corona. Und noch eine Regel gibt es, arbeiten zu Hause, wenn es möglich ist. Viele Arbeitgeber ermöglichen das auch, das Homeoffice, aber es hat gute und es hat auch schlechte Seiten. Vieles hängt von der Wohnsituation ab. Oft ist es gar nicht so einfach, einen ruhigen Platz zum konzentrierten Arbeiten zu finden oder sich zu schaffen. Und viele Dinge, die am normalen Arbeitsplatz selbstverständlich sind, die lassen sich im Homeoffice nicht eins zu eins umsetzen. Rückenschmerzen am Küchentisch, arbeitsmedizinische Probleme im Homeoffice, das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wenn Sie Fragen haben oder von Ihren Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen. 00 800 44 64 44 64. Die Nummer des Hörertelefons für Ihre Fragen. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr haben wir die aktuellen Informationen aus der Medizin und wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Zum einen nachgehakt aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus, die möglichen gesundheitlichen Folgen einer Covid-Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen und Impfungen gegen Corona. Welchen Einfluss haben Rheuma-Medikamente auf die Impfwirkung? Danach beantworten wir erste Fragen von Ihnen zum Thema Homeoffice und nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns an, welche Rolle Bewegung spielen kann, um im Homeoffice gesund zu bleiben. Und danach geht es dann wieder um Ihre Fragen. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen, Professor Thomas Kraus. Er ist Direktor des Institutes für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin an der Universitätsklinik RWTH in Aachen und der ist uns aus Aachen zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Professor Kraus.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Deutschland gilt ja als ein Land der Präsenzkultur und trotzdem arbeiten jetzt Millionen Menschen im Homeoffice und diese Umstellung hat relativ schnell funktioniert. Wie erklären Sie sich das?
Naja, die Umstellung, die war ja in diesem Fall aus der Not geboren und ich glaube, da wurde initial sehr viel improvisiert, aber ich denke auch, dass erfolgreich improvisiert wurde, denn vieles hat bei dieser Umstellung doch recht gut geklappt. Initial haben sich viele Arbeitgeber schwer getan, ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice zu schicken. Aber die Erfahrungen sind ja, ich sage es mal vorsichtig, nicht nur negativ, sondern es werden auch viele positive Facetten berichtet.
Das war ja gerade am Anfang so. Also wenn wir ein Jahr zurückschauen, als Homeoffice sozusagen noch ganz frisch war, haben viele gesagt, das ist toll, ich spare mir zum Beispiel den Weg zur Arbeit, da gewinne ich eine Stunde, zwei Stunden, für manche Leute ja drei Stunden am Tag.
Genau, also der Zeitgewinn und die Mühe des Pendelns und auch die Kosten des Pendelns sind weggefallen. Das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, was ja auch ein gewisses Risiko für eine Infektion darstellt, fällt weg. Also es ist für viele Beschäftigte ein erheblicher Zeitgewinn und damit auch ein Zugewinn an Lebensqualität. Es erhöht einfach die Flexibilität, auch die Vereinbarkeit von Privatleben und Berufsleben ist einfacher geworden. Die Herausforderungen der Kinderbetreuung sind einfacher zu meistern, gerade wenn die Schulen und Kitas nur eingeschränkt geöffnet haben. Also da sind viele positive Facetten für Beschäftigte.
Sie sagten die Vereinbarkeit von privatem und beruflichem Leben. Jetzt könnte man auch sagen, naja, wenn die Grenzen fließender werden zwischen Privat und Arbeit, das hat auch seine Tücken.
Richtig, das ist ein Punkt, der nicht nur positive Aspekte hat, sondern die klare Trennung von Job und Privatleben hat ja auch Vorteile. Das Abschalten ist wesentlich einfacher. Auch dass der Weg zum Arbeitsplatz und nach Hause hat ja auch eine Funktion, das Abschalten zu unterstützen. Das fällt jetzt weg. Das heißt, es besteht auch zum Teil die Gefahr, dass die Übergänge fließend sind und sich Privatleben und Arbeitsanforderungen vermischen und es zu einer Entgrenzung kommt. Und das kann dann durchaus negative Auswirkungen haben.
Homeoffice, das klingt ja so, die inneren Bilder, die da entstehen, ist, man setzt sich zu Hause an einen Schreibtisch mit einem Bürostuhl und einem Bildschirm und Rechner und arbeitet im Prinzip so wie im Büro. Aber so sieht die Realität ja oft gar nicht aus. Wie Homeoffice ausgestaltet ist, das hängt ja extrem davon ab, wie jemand lebt. Also in welcher Wohnsituation, ob er alleine lebt oder in der Familie.
Ja, nicht nur das. Es hat viel mit dem Sozialstatus zu tun. Wie viel Quadratmeter Wohnfläche stehen mir zur Verfügung? Wie viele Zimmer habe ich in meiner Wohnung oder in meinem Haus? Ist es eine kinderreiche Familie? Wie alt sind die Kinder? Bin ich alleinstehend oder lebe ich in einer Großfamilie, zum Beispiel mit Pflegebedarf? Also das ist sehr variabel und es hängt auch noch zuletzt von der Persönlichkeit ab, ob ich das genieße, eigenständig im häuslichen Umfeld zu arbeiten oder ob ich eher es bevorzuge, die vielfältigen sozialen Kontakte im beruflichen Umfeld zu haben. Also das, ob Homeoffice gelingt und ob es gesundheitsförderlich ist, das spielen viele Rahmenbedingungen eine Rolle.
Gibt es denn Erkenntnisse dazu, also wie das prinzipiell in der Bundesrepublik ist, seit einem Jahr jetzt? Also ist Homeoffice eher eine günstige Entwicklung gewesen oder eher ungünstig aus arbeitsmedizinischer Sicht?
Das ist schwer zu beantworten. Es gibt viele Befragungen in der Covid-Krise jetzt von Anfang an, auch zum Teil schon Längsschnittbetrachtungen, also Befragungen im Frühjahr 2020 und die jetzt wiederholt wurden. Aber bei diesen Befragungsergebnissen muss man immer vorsichtig sein, weil sie in der Regel nicht repräsentativ sind und es nehmen da immer eher die teil, wo es günstig läuft und die großen Probleme werden dann möglicherweise unterschätzt. Meine Erfahrung ist, dass am Anfang das noch als natürlich in einer Angstsituation damals war. Da war die Pandemie war für uns eine völlig neue Situation und Homeoffice ist dann als Erleichterung empfunden worden. Da haben sich viele sicher gefühlt in Bezug auf die Infektionsvermeidung und das war für viele auch angenehm, dann im häuslichen Umfeld, im sicheren häuslichen Umfeld arbeiten zu können. So über die Monate und nach nunmehr über einem Jahr habe ich den Eindruck, dass durchaus nicht wenige Beschäftigte wieder sich zurück an ihren Arbeitsplatz sehnen, weil jetzt doch mehr die Schwierigkeiten und die Probleme über die Zeit auch in den Vordergrund getreten sind, was Kommunikation in der Gruppe, was Kommunikation mit Vorgesetzten anbelangt. Das hat sich in einigen Betrieben wunderbar entwickelt, aber ich glaube, dass im Moment auch wirklich viele aus verschiedensten Gründen wieder gerne in Präsenz arbeiten würden.
Schon auch um Kontakt zu den Kollegen zu haben, zum Beispiel. Genau. Und weil es ja auch wenig informelle Räume gibt, wo man sich zufällig begegnet, wie das sonst bei der Arbeit eben so üblich ist, am Kaffeeautomaten, in der Kantine, das fällt ja alles weg. Lassen Sie uns so mal kurz gucken, wenn ich im Homeoffice arbeite, worauf sollte ich achten, worauf ja normalerweise mein Arbeitgeber achtet? Also wenn es um Ausstattung geht mit Schreibtisch, Monitor, Licht und sowas, worauf sollte ich dann gucken, dass ich eben auch einigermaßen, sag ich mal, gesundes Homeoffice betreibe? Laptop nicht auf den Knien halten, nehme ich mal an.
Natürlich nicht. Das geht mal für ein, zwei Stunden auf dem Sofa sollte aber in keinster Weise die Regel sein. Letztlich gelten für den Homeoffice-Arbeitsplatz die gleichen Empfehlungen wie für einen Arbeitsplatz auch in den Unternehmen. Es gibt ergonomische Empfehlungen, also idealerweise, und das gilt jetzt, was ich sage, immer unter der Voraussetzung, dass die räumlichen Rahmenbedingungen das überhaupt erlauben. Mir ist völlig klar, dass das in vielen Wohnungen eher ein prekärer Zustand ist und am Küchentisch gearbeitet wird. Aber ideal wäre ein fester Arbeitsbereich. Ideal ist es, wenn dieser Arbeitsbereich ruhig ist, wenn es ein abgetrennter Raum ist, wenn tatsächlich ein Arbeitszimmer möglich ist, ist das natürlich wunderbar. Was ein häufiger Fehler, der bei der Einrichtung eines solchen Arbeitsplatzes passiert, ist, dass der Bildschirm am Fenster steht, sodass der Nutzer aus dem Fenster guckt. Also der Bildschirm steht parallel zur Fensterfläche. Das ist nicht günstig wegen der unterschiedlichen Leuchtdichte von Bildschirm und Außenbereich. Das beansprucht die Augen verstärkt. Das heißt, es wird empfohlen, dass der Bildschirm im 90-Grad-Winkel zum Fenster steht. Außerdem ist eine geeignete Beleuchtung natürlich wichtig, damit es nicht zu Blendungseffekten auf der Bildschirmoberfläche kommt. Ideal ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch und ein höhenverstellbarer Stuhl. Das ist natürlich im häuslichen Umfeld auch eher ungewöhnlich, um an die verschiedenen Körpergrößen anzupassen, wenn mehrere Familienmitglieder, wenn die Kinder Hausaufgaben machen und die Erwachsenen arbeiten und das passiert am gleichen Tisch, am gleichen Stuhl, ist das natürlich auch nicht ideal. Also das sind Idealvorstellungen. Mir ist völlig klar, dass das nur bedingt umsetzbar ist im häuslichen Umfeld, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer können sich bezüglich dieser Empfehlungen mal hinterfragen, kann ich vielleicht mit einfachen Mitteln doch was verbessern, so wie ich es im Moment mache.
Mit einfachen Mitteln heißt zum Beispiel auch vor allen Dingen auf das Licht achten, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Das Licht und die Positionierung des Bildschirms, das ist ja sehr einfach umzusetzen.
Ja.
Schwierig ist es, einen ruhigen Arbeitsraum zu finden in einer Wohnung mit drei Kindern, die im Homeschooling arbeiten. Das ist eine kaum lösbare Aufgabe.
Ja, das andere ist ja, das hatten wir vorhin auch schon angesprochen, so der fließende Übergang zwischen Privatheit und Arbeit. Und oft ist es ja so, dass zwei Menschen im Haushalt arbeiten müssen. Das heißt, da braucht man dann vor allen Dingen auch klare Absprachen, ne?
So ist es. Unterbrechungen sind natürlich ein mögliches Problem durch Kinder oder durch andere Einflüsse, sodass konzentriertes Arbeiten eben sehr erschwert ist. Deswegen ist ein separater Raum hilfreich. Was auch hilfreich ist, wenn man sich im Homeoffice so einer Selbstdisziplin unterwirft und sagt, ich habe definierte Arbeitszeiten, da arbeite ich möglichst konzentriert so, wie ich auch am Arbeitsplatz im Büro arbeite und ich spreche mit den anderen Familienangehörigen ab, dass ich in dieser Zeit eben möglichst nicht gestört werde. Das fördert die Produktivität ungemein, wenn man sowas ermöglichen kann.
Die Situation ist natürlich verschärft, wenn zusätzlich noch Kinderbetreuung dazu kommt. Mhm. Sie haben das vorhin angedeutet und da ist ja oft dann auch die Anmerkung gewesen, dass es schnell zum, sag ich mal, Rückfall in alte Rollenmuster kommt. Und auch da ist ja dann, das schafft ja dann, wenn beide berufstätig sind, auch nochmal zusätzlich Stress, also auch Leistungsstress, vor allen Dingen bei Frauen, die dann auch das Gefühl haben, sie müssen sozusagen Präsenz zeigen. Also wie geht man um mit diesen verschiedenen Herausforderungen, die auf einen zukommen und irgendwo muss ich ja dann auch abgrenzen und klar sagen, jetzt mache ich dies und dann mache ich das.
Ohne Zweifel eine große Herausforderung. Es gibt auch Umfragen, dass in der Pandemie jetzt tatsächlich die Rollenverteilung wieder eher in eine Richtung pendelt, wo die Frauen ihre historische, traditionelle Rolle eher zugewiesen wird und doch auch das meiste an der Kinderbetreuung bewerkstelligen müssen. Ich meine, das ist immer eine Frage der individuellen Absprache in den Familien, aber nicht zufällig, denke ich, haben auch innerfamiliäre Konflikte in diesen letzten 12 Monaten nach Aussagen von Psychotherapeuten und Psychologen deutlich zugenommen.
Sie haben vorhin gesagt, das ist ja sozusagen Arbeiten auch in einer Ausnahmesituation. Vieles ist improvisiert. Welche Herausforderungen, welche Verpflichtungen gibt es da auch für Arbeitgeber? Also die müssen ja dann auch sehr viel genauer schauen, wie es ihren Leuten geht.
Also Arbeitgeber haben genau wie bei Arbeiten in Präsenz auch eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das heißt, eine Gefährdungsbeurteilung in Bezug auf das Arbeitsumfeld, auf den Arbeitsplatz ist auch im Homeoffice angezeigt. Man unterscheidet, was die gesetzlichen Verpflichtungen anbelangt, zwischen Telearbeit und Telearbeitsplätzen. Diese Dinge sind in der Arbeitsstättenverordnung tatsächlich auch geregelt. Telearbeitsplätze in diesem gesetzlichen Sinne sind Arbeitsplätze, die der Arbeitgeber komplett einrichtet, wo es eine vertragliche Vereinbarung dazu gibt, wo auch die Ausstattung dann vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird, weil es ein fester Arbeitsplatz ist. Die mobile Arbeit im Homeoffice
ist das ja anders.
Da,
ne?
Da ist es anders, da ist es so nicht geregelt. Da kann man auch Vereinbarungen schließen in den Unternehmen. Aber da hat der Arbeitnehmer eine höhere Verantwortung. Aber der Arbeitgeber ist nicht raus. Also das Kümmern und die gesetzliche Fürsorgepflicht gilt auch da. Die Anforderungen für den Arbeitgeber sind und auch für die Führungskräfte insbesondere sind da höher, weil die Kommunikation erschwert ist im Homeoffice-Arbeitsplatz. Und da müssen auch Führungskräfte, glaube ich, viel dazu lernen und haben auch, glaube ich, viel dazu gelernt.
Ja, inwiefern? Also, dass Sie genauer schauen, wie geht es meinen Mitarbeitern, wo liegen besondere Probleme? Also arbeitet jemand vielleicht auch sogar zu viel und sollte gucken, dass er auch Pausen einhält und sowas?
Genau, also das geht in beide Richtungen. Also es gibt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die tauchen wirklich ab. Und es gibt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die neigen zur Selbstausbeutung und glauben, gerade im Homeoffice dann beweisen zu müssen, dass sie mindestens genauso viel, wenn nicht mehr, leisten und überfordern sich selbst. Ich hatte in einer Präsenzkultur gibt es eine klare Struktur, da gibt es einen Arbeitsbeginn, da gibt es Pausen, da gibt es ein Arbeitsende. Und im Homeoffice droht natürlich die Gefahr, dass diese Struktur verloren geht. Deswegen ist ja auch die Empfehlung, dass sich die Mitarbeiter auch im Homeoffice selbst eine Struktur geben. Aber da kann die Führungskraft zum Teil eben weniger Einfluss drauf nehmen, weil sie es nicht mitbekommt und manchmal auch keine Chance hat, es mitzubekommen. Und das sind so Risiken, die mit dieser Entwicklung assoziiert sind.
Inwiefern, das ist ja schon bei der Präsenzarbeit immer ein wichtiges Thema, dass Chefs Feedback geben, dass sie loben, dass sie anerkennen. Inwieweit hat sich das jetzt sozusagen geändert oder eigentlich verschärft, dass es noch viel notwendiger ist?
Das ist sicherlich so, aber es fällt schwerer. Also da muss ich mich zum Beispiel auch als Führungskraft an die eigene Nase packen. Es ist einfach eine größere Herausforderung mit allen Beschäftigten, die im Homeoffice sind, regelmäßig zu kommunizieren, Feedback zu geben, auch ein Gespür dafür zu bekommen, wie geht es dem jetzt? Ist er überfordert? Ist er unterfordert? Kann er die Arbeit bewältigen oder ist vielleicht seine private Situation gerade so schwierig, dass es da Probleme gibt? Das ist virtuell viel, viel schwieriger und viel, viel herausfordernder, aber eigentlich noch wichtiger als eh schon.
Sie haben es schon gesagt, es läuft ja vieles eben virtuell oder auf elektronischem Weg, vor allen Dingen die ganze Kommunikation. Für viele Menschen bedeutet das noch zusätzlichen Stress. Also das hat sich mit neuer Technik auseinanderzusetzen, hat viele ja schon vor der Pandemie gestresst. Wie geht man damit um? Wie macht man, gibt es da kluge, sage ich mal, auch Hygieneregeln?
Also es gibt, man sollte natürlich den Mitarbeitenden, die Schulen vor allem, also die müssen lernen, mit den neuen Medien umzugehen, mit den neuen Apps umzugehen. Das war für jeden von uns, glaube ich, am Anfang eine Herausforderung, die verschiedenen Videokonferenzprogramme richtig zu bedienen, zu verstehen, wie stelle ich Ton und Kamera ein, überhaupt die Mitarbeiter mit diesen Hilfsmitteln, mobile Kamera auszustatten, sie dann zu schulen, wie sie zu bedienen sind. Also da gibt es so ein Schlagwort Technostress, ja, oder auch vor Besprechungen klappt die Verbindung, bricht das Internet zusammen. Das sind alles Stressfaktoren.
Und Tipps gegen diesen Stress werden wir gleich natürlich weiter besprechen. Wir haben Mails bekommen, auch wo es tatsächlich darum geht, wie macht man das denn mit der richtigen Arbeit zu Hause. Und ein Tipp von einem Hörer aus der Schweiz: niemals länger als 50 Minuten am Stück am Schreibtisch sitzen, 5 Minuten pro Einheit, dann kurz entspannen, aufstehen, rumlaufen, Arme, Beine lockern, Nacken massieren und nach 4 Stunden eine richtige Pause machen, 35 Minuten abschalten und ideal wäre ein kleiner Spaziergang und ganz wichtig, jeden Tag 10 Minuten Rückenübung. Können Sie das unterschreiben?
Das klingt alles ganz prima. Man weiß, dass Kurzpausen tatsächlich sehr wichtig sind. Also immer mal kurze Pausen einstreuen ist sinnvoll. Und so wie der Hörer das beschrieben hat, wenn es umsetzbar ist und wenn man die Selbstdisziplin aufbringen kann, ist das ein guter Vorschlag.
Es klingt auf jeden Fall sehr organisiert, ne? Also dass man genau seine Arbeitseinheiten auch von 15 Minuten einhält, kann man ja nur hoffen, dass dann nicht der Flow kommt und man plötzlich dann 3 Stunden am Stück arbeitet. Dann war es das dann schon wieder mit den Kurzpausen.
Man kann nur hoffen, dass keine 2- oder 3-stündige Videokonferenz ansteht.
Auch sowas. Wohl, da kann man das Mikrofon auch mal ausmachen und die Kamera auch und dann macht man seine Entspannungsübung. Herr Stadtlander aus Hamburg ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Stadtlander.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich grüße Sie aus dem sonnigen Hamburg, vom Küchentisch übrigens. Ich bin jetzt von meinem Arbeitsbereich weggegangen und sitze hier tatsächlich im Küchentisch. Und das wäre auch kein guter Arbeitsstuhl. Also ich bin jetzt 17 Jahre eigentlich home-based, war aber früher im Großkonzern. Und das hat, wie schon in der ganzen Sendung angeklungen, viele Vor- und Nachteile.
Was sind denn für Sie die entscheidenden?
Ja, zum Beispiel, man stellt sich das immer so toll vor. Ich könnte jetzt tatsächlich, weil ich habe hier Platz, das haben viele Leute nicht. Ich habe also ein Haus mit genügend Fläche, wo ich auch gewerbliche Arbeiten sozusagen dann von betrennen kann. Und ich könnte jetzt theoretisch in den Garten gehen, weil es ist endlich mal Sonne in Hamburg, nicht so oft. Wir sagen ja, gutes Wetter in Hamburg bedeutet keinen Regen. Nein, hier ist zurzeit wirklich Sonne, aber ich würde auf dem Laptop gar nichts sehen. Viele Leute glauben, man könnte sich dann in die Sonne setzen mit dem Laptop. Kann man gar nicht arbeiten, so aus der Praxis heraus. Gute Büromöbel sind wirklich wichtig. Am Anfang habe ich auch mal gedacht, so abends noch im Wohnzimmer arbeiten. Nein, man sollte das trennen. Man sollte ein eigenes Arbeitszimmer haben oder einen eigenen Bereich und das auch versuchen zu trennen. Auch vielleicht für die Familie. Meine Frau ermahnt mich ab und zu mal, dass es zumindest das Wort in Deutschland gibt, das heißt Feierabend. Das fällt mir zugegeben sehr oft schwer. Und natürlich dann auch, es fehlen einem auch die sozialen Kontakte. Am Anfang ist man vielleicht froh, dass man mit bestimmten nervigen Kollegen nichts mehr zu tun hat. Aber der Schnack am Fotokopierer oder eben auch in der Kantine, der ist auch betrieblich oft sehr wichtig für die Information. Und das fällt alles weg. Also ich glaube, viele Leute werden sich am Anfang freuen und das auch ganz flexibel finden. Aber wenn sie da selber keine Struktur reinkriegen, dann wird das schwierig. Ich zum Beispiel bin auch oft früher mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Naja, das fällt natürlich weg. Jetzt kann ich eine Treppe runtergehen und bin auf der Arbeit.
Hm. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Herr Kraus,
wie sieht das? Also die Beschreibung kann ich nur unterstreichen. Das sind genau die Vor- und Nachteile, die wir erkennen. Auch der letzte Punkt ist, glaube ich, wichtig, nämlich der Wegfall der Bewegung oder weniger Bewegung durch Wegfall des Arbeitsweges ist auch ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Und da braucht es eine Menge Selbstdisziplin, das auf andere Art und Weise auszugleichen, durch einen abendlichen Spaziergang oder in der Mittagspause einen Spaziergang oder Joggen. Sowas ist dann, wenn man in Präsenz arbeitet, oft nicht möglich. Das ist dann wieder ein Vorteil. Aber das ist sollte ein ausbalanciertes System sein. Und für vielen gelingt das. Und so wie der Hörer das beschrieben hat, klingt das ganz gut. Aber vielen gelingt es eben auch leider nicht. Und die brauchen da Unterstützung und Beratung.
Eine Hörerin hat uns gemeldet, sie schreibt, ich bin 55 Jahre alt und würde im Prinzip auch gerne mein restliches Berufsleben teilweise im Homeoffice arbeiten. Und dann schreibt sie weiter, dennoch erwischt man sich, dass man weit mehr tut als auf der Arbeit und nicht mehr abschalten kann. Früh geht der Rechner an und erst um 20 Uhr aus und das resultiert auch daraus, dass ich mich dem Kindhaushalt Einkauf widme. Ich kann mich da noch nicht wirklich disziplinieren. Gerade Betreuung von einem Kind ist eben, wenn die Schule zu ist oder nur teilweise auf ist, ist das schwierig. Und das Arbeiten eben in die frühen Morgen- oder späten Abendstunden verlagert werden muss. Und dann schreibt sie, ich leide unglaublich unter Schlafstörungen und Unruhe. Und was ich dagegen unternehmen kann, da war auch mein Hausarzt ratlos. Können Sie weiterhelfen, Herr Kraus?
Ein ganz wichtiges Problem, was da beschrieben wird und was auf Dauer sicherlich nicht so bestehen bleiben kann. Also da muss man Maßnahmen ergreifen. Ich glaube, der erste Schritt wäre zu versuchen, eine feste Struktur zu implementieren, die dann im Homeoffice in der jetzigen Situation vielleicht auch durch die Kinder mit beeinflusst wird, aber dass man sich eben dann tatsächlich festlegt, von 13 bis 17 Uhr Kinderbetreuung, von 17 bis 19 Uhr dann wieder Arbeit und vorher eben auch also dass man die Arbeitszeiten vielleicht versucht zu fraktionieren, aber trotzdem klare Regeln aufstellt und eine klare Struktur schafft, weil sonst steigt die Unzufriedenheit, wenn man eigentlich glaubt, arbeiten zu müssen, es aber nicht hinbekommt wegen der Rahmenbedingungen. Das fördert Unzufriedenheit, führt zu Schlafstörungen. Und da wäre der erste Schritt zu versuchen, sich so wie so einen Stundenplan für die Schüler zu machen und zu versuchen, den umzusetzen.
Aber ganz wichtig dann auch, Freizeit einzutragen. Am Telefon ist Frau Wenzel-Wrachtrup aus Stuttgart. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Vielen Dank für das schöne Thema und dass ich mich auch dazu äußern darf. Also ich habe eine Anmerkung, keine Frage. Ich bin Physiotherapeutin und seit vielen Jahren sowohl in der Praxis als auch in der Prävention in Unternehmen tätig. Und meine Anmerkung wäre, dass es vielleicht auch einen Punkt gibt, dass man sagt, man wendet sich mal an einen Physiotherapeuten, der in der Richtung auch Ergonomie am Arbeitsplatz gearbeitet hat, um mal eine Art Hausbesuch auszumachen und dann eben einmal sich den Arbeitsplatz anzugucken, aber natürlich auch die Haltung, wie sind die Gegebenheiten. Und dann kann man natürlich auch noch eine Bewegungspause anleiten, denn in meiner täglichen Arbeit jetzt begegnet mir also immer zu, dass die Patienten, die jetzt wegen akuter Rückenprobleme zu mir in die Praxis kommen, natürlich auch in irgendeiner Art und Weise Homeoffice geschädigt sind.
Ja, ich würde gerne Herrn Professor Kraus auch noch darauf reagieren lassen wollen. Herr Kraus, das ist ja ein wichtiger Hinweis, Ergonomie. Wo kriegt man überall Rat? Also Physiotherapeuten hat Regine Wenzel-Wrachtow angesprochen. Viele Firmen haben ja auch Beauftragte dafür, ne?
Also größere Unternehmen haben spezielle Ergonomie-Spezialisten, die da unterstützen und beraten können. Es gibt Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die dazu beraten können. Arbeitsmediziner, Betriebsärzte können natürlich zum Thema Ergonomie beraten und auch Physiotherapeuten sind zum Teil spezialisiert und geschult, solche Ergonomieberatungen durchzuführen. Das kann tatsächlich im Einzelfall sinnvoll sein, wenn es idealerweise nicht erst dann, wenn es Probleme gibt, sondern das Wissen zu einem ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz sollte aus meiner Sicht vom Arbeitgeber transferiert werden an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Homeoffice tätig sind. Aber die Umsetzung ist natürlich ein anderes Thema. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, dann können solche Hausbegehungen, der Arbeitsmediziner sagt Arbeitsplatzbegehung im häuslichen Umfeld, ist natürlich ungewöhnlich, aber grundsätzlich im Einzelfall dann auch sinnvoll und kann auch mal notwendig sein.
Und macht ja auch Sinn, sich Rat einzuholen, nicht nur dann, wenn man, was es sich an seine E-Mails nicht drankommt oder bestimmte Programme, die man zum Arbeiten braucht, nicht zum Laufen bekommt, sondern auch wenn es darum geht, wie sitze ich vernünftig und gut und wo stelle ich meinen Computer am besten hin. Rückenschmerzen am Küchentisch, arbeitsmedizinische Probleme im Homeoffice, unser Thema heute. Und Ihre Fragen beantwortet Professor Thomas Kraus, Direktor des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin an der Universitätsklinik RWTH in Aachen. Und bevor er die weitere Frage von Ihnen beantwortet, gucken wir uns mal genauer an, welche Rolle Bewegung spielen kann, um im Homeoffice gesund zu bleiben. Das wollen wir tun mit Frau Professor Christine Joosten. Sie ist Leiterin der Abteilung Bewegungs- und Gesundheitsförderung am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften der Deutschen Sporthochschule in Köln. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Welche Effekte hat denn das Homeoffice? Ist es tatsächlich so, dass wir uns dann weniger bewegen? Also klar, der Weg zur Arbeit fällt weg und wer das mit dem Fahrrad gemacht hat, der fährt dann wahrscheinlich auch weniger Fahrrad.
Ja, im Moment gibt es natürlich vor allen Dingen Untersuchungen weniger zum Homeoffice, als was generell der Lockdown und das damit verbundene Prädiktum sozusagen mehr Homeoffice es macht. Und es ist tatsächlich so, dass durch diese Lockdown-Phasen, man sieht, dass so diese tägliche Schrittezahl, die wir so absolvieren, um ungefähr 1.000, 1.500 Schritte nach unten geht. Das ist so 30% weniger, weil wir uns ja schon leider in Deutschland und weltweit zu wenig bewegen. Und das Homeoffice oder diese Phase, die wir jetzt gerade durchleben, die forciert das natürlich ein Stück weit.
Wie kann man gegensteuern? Bewegung machen. Einplanen? Ja, erstmal planen vielleicht, oder?
Genau, planen und dann machen. Es kam ja schon total viel gute Anregungen in Ihrer Sendung. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist tatsächlich dieses Thema Struktur und sich das vorzunehmen. Also ich habe so einen kleinen Hund, der muss halt jeden Tag raus. Also von daher war das bei mir sowieso nie so ein großes Thema. Aber wenn ich mir das nicht fest vornehme, dann ist es vielleicht in Zeiten, die sowieso so ein bisschen schwieriger sind, weil unsere ganzen gewohnten Strukturen wegfallen, nochmal so ein bisschen unangenehmer, das zu strukturieren. Und dadurch ist es eben so wichtig, sich vorzunehmen, okay, ich habe einfach einen Plan, wie ich das mache. Und es muss eben auch nicht tatsächlich das Sporttreiben als solches sein, sondern das kann auch tatsächlich das Sonnetanken draußen sein, spazieren gehen, Schritte machen. Und wenn es eben nur einmal um den Block ist, aber das will natürlich, wie Sie sagen, geplant werden.
Denn ich meine, viele sagen ja, die größte Belastung eigentlich im Homeoffice ist ja, ich sehe keinen Menschen, ich sehe immer dasselbe, nämlich den Bildschirm.
Und den Ehemann.
Zum Beispiel. Und insofern rausgehen, ein ganz wichtiger Tipp.
ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen jetzt auch, ich meine, wir reden ja nicht nur über das Rausgehen, als andere Leute sehen, sondern auch Licht macht viel aus, macht auch viel in Richtung Stimmung, macht viel in Richtung Vitamin D. Und jetzt ist das Wetter natürlich hier wunderbar zur Zeit. Über Ostern wird es ja leider ein bisschen schlechter, aber dementsprechend hat es noch mehr Nebeneffekte. Oder solange das eben geht, man kann sich ja immer noch mit jemandem verabreden und zu zweit aus zwei Haushalten, also wenn man eben wenn man alleine lebt, kann man immer noch rausgehen, auch das genießen. Und das sollte man eben genauso bewusst tun und auch bewusst wahrnehmen und eben zu gucken, wie fühle ich mich denn damit und wie tut mir das. Und gerade eben diese Unterbrechung, vorhin kam auch das Thema von Herrn Kraus, Videokonferenzen, die zum Teil stundenlang andauern, dann ist es eben auch mal wichtig, den Kopf frei zu kriegen und eine Pause zu machen, auch mal dann auch vielleicht sogar tatsächlich bewusst niemanden zu sehen.
Hm. Wenn man sich nun etwas forcierter bewegen will, also Richtung Sport, was eignet sich da besonders gut, auch um auf neue Gedanken und andere Gedanken zu kommen?
Also was wirklich bemerkenswert ist, also wir sehen natürlich zum einen, ich hatte das eben angesprochen, die Entwicklung schon, dass die Bewegungszeit insgesamt runtergeht, aber es gibt so eine kamelförmige Bewegung, das heißt, viele nutzen das auch, um tatsächlich neue Sachen anzufangen, Nordic Walking auszuprobieren oder wenn man eben mal was machen möchte, wo man vielleicht sagt, okay, da traue ich mich primär nicht ran, mein persönliches Thema wäre da Yoga oder Tai Chi und solche Sachen, dann kann man wunderbar digitale Angebote auch nutzen und sich das Fitnessstudio sozusagen nach Hause ziehen und nach Hause holen. Und das ist mal was, wenn man sich, also ich bin kein Bewegungskünstler und wenn ich mich eben nicht zu Tode schämen will, wo andere Leute zugucken, kann ich das eben im eigenen Wohnzimmer auch mal ausprobieren. Und das, finde ich, ist schon ein wirklich positiver Aspekt in der jetzigen Zeit.
Wo finde ich gute Sachen? Also weil viele sagen ja, ich würde ja ganz gerne was machen, aber ich habe auch Angst, was verkehrt zu machen und das sollte schon irgendwie so sein, dass ich mir nicht irgendwie die Gelenke oder den Rücken kaputt mache.
Ja, also wichtig ist sowieso generell, man kann das auch mit guten Angeboten, kann man immer was falsch machen, sich langsam ranzutasten. Ich mache mal gerade den Werbeblock für uns als Sportmedizin. Wir haben auf unserer Homepage das mal zusammengestellt, was man so an verschiedenen Angeboten machen kann. Wir haben das unterteilt im Homeoffice, wir haben es aber auch unterteilt, chronische Erkrankungen, wenn eben jemand nach Herzinfarkt was machen kann und sollte, das für Kinder und Jugendliche. Also wir haben versucht, die verschiedenen Zielgruppen da zu bedienen und da kann man einfach mal schmökern, was macht jemandem Spaß, aber immer eben mit so ein Stück weit bedacht rangehen und nicht von 0 auf 100.
Bewegung und Sport im und trotz Homeoffice. Professor Christine Justen war das von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Rückenschmerz am Küchentisch, arbeitsmedizinische Probleme im Homeoffice, unser Thema heute. Und am Telefon hat uns Herr Limberg aus Berlin erreicht. Schönen guten Morgen, Herr Limberg.
Guten Tag, ja, Limberg.
Bitte sehr.
Ja, ich wollte auf die Bewegung des Geistes auch hinweisen. Büroarbeiter und vor allem auch handwerkliche Fabrikarbeiter haben sich ja ab der industriellen Revolution in Gruppen zusammengeschlossen. Und durch diese Homeoffice-Tätigkeit habe ich den Verdacht, dass parallel dazu eine geistige Unbeweglichkeit damit einhergeht, die konservativsten Arbeitgebern nur gefallen kann. Ich sage das Wort Entsolidarisierung, denn die Gewerkschaftsbewegung ist in Gruppen, in Fabrikhallen und Bürogebäuden entstanden.
Sie haben jetzt einen ganz großen Bogen gemacht. Ich möchte Herrn Kraus gerne einbeziehen. Herr Kraus, ist das tatsächlich ein Problem, dass der, sag ich mal, Kontakt unter den Arbeitnehmern schlechter wird und dadurch, sag ich mal, auch mehr Bewegungsspielraum, vorsichtig ausgedrückt, für Arbeitgeber da ist, der ausgenutzt werden könnte?
Das ist eine interessante Facette. Ich glaube, dass Gruppenarbeit im weitesten Sinne oder überhaupt soziale Kontakte am Arbeitsplatz wichtig sind für die Solidarisierung untereinander. Ich würde das aber jetzt nicht gleich konfrontativ in Bezug auf den Arbeitgeber sehen wollen, sondern eher, dass letztlich der Austausch untereinander und die Kommunikation untereinander sowohl unter den Arbeitnehmern als auch mit dem Arbeitgeber einfach essentiell sind für das Wohlbefinden der Beschäftigten, für den Erfolg des Unternehmens und damit letztlich auch für ein gesundes Unternehmen und für die gesunden Mitarbeitenden.
Sie hatten vorhin ja auch schon angedeutet, Telearbeitsplätze unterscheiden sich enorm von Homeoffice-Arbeitsplätzen. Das heißt, man muss ja sowieso dann sehr viel genauer mit seinem Arbeitgeber abstimmen, wo er unterstützen kann und was man sozusagen auch erwarten kann. Glauben Sie, dass es in Zukunft da viel klarere Absprachen noch geben wird, auch Betriebsvereinbarungen, was so Standards angeht?
Absolut. Ich glaube, das ist auch notwendig. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir jetzt in der Pandemiesituation notfallmäßig im Hauruck ins Homeoffice in vielen Fällen gegangen sind. Und es gab und gibt Branchen, in denen Telearbeitsplätze schon länger etabliert sind und die werden sich ausweiten. Das wird einfach häufiger werden und dann ist es auch sinnvoll, dass das besser abgesprochen wird, besser geplant wird und strukturierter angegangen wird, als das jetzt in dieser verständlicherweise in der Notfallsituation möglich war.
Ja. Hatte ich an einem E-Mail von einer Hörerin vorgelesen, die auch sagte, Schlaflosigkeit ein Problem, sehr, sag ich mal, konkreten Hinweis, der natürlich eher technischer Natur ist, hat uns Herr Biedemann geliefert. Er schreibt, bei Schlaflosigkeit, die durch das Homeoffice ausgelöst wird, da sollte man auch dran denken, bei der Bildschirmarbeit den Blaufilter in dem Display abends zu aktivieren, vor allen Dingen, wenn man eben spät abends noch am Computer arbeiten muss, ist das ratsam. Das ist ein technischer Aspekt, aber ist möglicherweise hilfreich, ne?
Ja, das wird sehr intensiv und auch kontrovers diskutiert, welche Rolle ein solcher Blaufilter spielen könnte. Ich glaube, eine einfachere arbeitsorganisatorische Maßnahme wäre eben nicht so spät abends zu arbeiten.
Früher Feierabend.
Den Stundenplan nicht in die Nachtstunden zu verlagern. Und Schlaflosigkeit ist natürlich ein unspezifisches Symptom, das ganz, ganz viele Ursachen haben kann. In dem Fall schien es mir jetzt so ein bisschen so ein Missverhältnis zwischen Möglichkeiten und Anforderungen. Und da muss man dann immer im Einzelfall gucken, wie kann ich das besser ausbalancieren. Aber Schlaflosigkeit kann auch ganz andere Ursachen haben. Ich würde das nicht monokausal aufs Homeoffice jetzt per se zurückführen, sondern vielleicht ist zu viel Arbeitslast da grundsätzlich. Oder vielleicht möchte sich die Hörerin auch zu viel zumuten. Also Selbstüberforderung kann auch eine Rolle spielen. Oder der Arbeitgeber verlangt einfach zu viel. Also die Balance könnte da nicht stimmen. Aber das ist eine Vermutung bei einem unspezifischen Symptom.
Ja, ja. Wir haben eine Mail bekommen von Herrn Confurius, der nochmal die Kommunikationsprobleme anspricht, wenn man auf digitale Medien ausschließlich angewiesen ist. Er schreibt, ohne die Möglichkeit der Face-to-Face-Interaktion fehlt die Möglichkeit, am Gesicht abzulesen, wie etwas gemeint ist und wie die eigene Äußerung vom anderen aufgenommen wird. Missverständnisse lassen sich nicht ad hoc ausräumen und wachsen möglicherweise an zu Problemen, die Einzelnen dann schnell überfordern. Das ist in der Tat ein Problem, ne? Wenn man sonst in der Konferenz in einem Raum zusammensitzt, sieht man ja schon unheimlich viel an der Körperhaltung des anderen. Und wenn man über Video konferiert, naja, kann schon passieren, dass man dann anderen auf die Füße tritt, ohne es überhaupt mitzubekommen.
Kann ich uneingeschränkt unterstreichen. Die nonverbale Kommunikation ist enorm wichtig und wenn man in einer Videokonferenz auf kleine Kacheln guckt oder manchmal sogar die Kameras ausgeschaltet sind, um die Übertragungsrate zu verbessern, dann kriegt man überhaupt nichts mit an nonverbaler Kommunikation und das ist in keinster Weise vergleichbar mit Präsenztreffen. Und deswegen sehe ich da auch einen großen Verlust im Moment.
Ein Interessante Anregung kommt vom Bodensee. Eine Hörerin schreibt uns, wie ist denn die Idee, zwischendurch ein kleines Trampolin einzusetzen? Ich hörte, das sei die Lösung für Lockerungen zwischendurch. Würden Sie das auch so sehen?
Nun ja, ein Trampolin in der Küche, da.
Na, aber vielleicht im Garten. Oder auf dem Balkon, aber da muss man besonders vorsichtig springen.
Die Verletzungsgefahr beim Trampolinspringen ist nicht unerheblich. Also ich glaube, ich wäre da für einen kurzen Spaziergang um den Block, glaube ich, wäre unproblematischer. Also Trampolinspringen ist nicht in jedem Alter die geeignete Lockerungsübung. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Also die
Sie haben das ausprobiert, oder?
Ist hoch. Ich bin mal mit meinen Kindern Trampolin springen gegangen und habe mir gleich einen Bänderriss zugezogen.
Ach so, daher Ihre Skepsis. Ich dachte, da spricht der Arbeitsmediziner draus.
Nee, das hat mir dann der Orthopäde gesagt, dass ich in meinem Alter nicht mehr Trampolin springen sollte.
Eine wichtige Frage haben wir auch noch bekommen von einer Hörerin, die fragt, wer berät denn eigentlich Menschen im Homeoffice, die keinen Arbeitgeber haben? Also Selbstständige, Studenten, Studierende,
Das ist eine sehr gute Frage. Selbstständige sind praktisch, können sich natürlich Informationen aus dem Netz holen. Auch Selbstständige können sich Rat bei Arbeitsmedizinern oder Fachkräften für Arbeitssicherheit holen oder bei Physiotherapeuten, bei Ergonomieberatern. Also das Informationsangebot ist da, auch für Selbstständige. Aber es ist halt nicht gesetzlich geregelt, so wie im Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung. Da haben Selbstständige Freiräume, aber die können sich genauso beraten lassen.
Eine Hörerin hat uns ein besonderes Problem geschildert aus Hildesheim, hat sie uns geschrieben. Und zwar sagt sie, sie muss jetzt auch daheim arbeiten, aber jetzt hat sich der Vermieter dazu entschlossen, umfangreiche Modernisierungsarbeiten am Haus durchzuführen. Und sie weiß nicht so richtig, wie sie mit dem Lärm umgehen soll, also auch und auch Erholungspausen und sowas gestalten soll. Sie sagt, das ist schon eine ziemliche körperliche Belastung, die durch den Lärm jetzt zusätzlich entsteht.
Kaum lösbares Problem. Ich denke nicht, dass der Vermieter sich mit sich reden lässt und die Renovierungsarbeiten auf nach der Pandemie verschiebt. Was man sich überlegen könnte für die Arbeit dann am Homeoffice-Arbeitsplatz werden, so wie man es an lärmintensiven Arbeitsplätzen kennt, persönliche Schutzausrüstung, das heißt letztlich ein Gehörschutz. Es gibt auch Kopfhörer, die bestimmte Frequenzen rausfiltern. Sowas wäre dann möglicherweise eine Notlösung in der Situation.
Ja, das sind so Spezialkopfhörer, die den Lärm sozusagen nicht durchlassen. Die sind relativ teuer, aber das würde sich natürlich, man sitzt ja dann lange im Lärm, dann würde sich das möglicherweise schon wirklich rentieren, oder?
Ja, es gibt auch solche Kopfhörer, die man dann fürs Musikhören nutzen kann. Die sind in der Tat teuer, aber sie sind dann nicht, wären dann nicht nur für diesen Zweck einsetzbar.
Ja, genau. Ein Hörer aus Bremen, Herr Jeckel, hat uns angerufen und berichtet, er sei schon vor Corona ins Homeoffice gegangen und er findet es spannend, wie die Leute so klarkommen zu Hause. Und er sagt, Ergonomie, klar, das spielt eine Rolle, aber das ist nicht das Einzige. Wenn man nicht zufrieden ist mit der Situation, dann sitzt man eben auch nicht ganz gut und ist eben nicht entspannt. Er sagt, er hätte auch selbst bei seiner Arbeitsstelle nie einen höhenverstellbaren Tisch gehabt und trotzdem war alles gut, weil ich gerne dort gearbeitet habe. Wie schafft man Zufriedenheit im Homeoffice?
Ich glaube, das hängt sehr von der Persönlichkeit Arbeitsbelastbarkeit ab. Wenn ich natürlich insgesamt mit meiner Arbeitssituation, mit meinem Arbeitgeber, mit meinen Arbeitsinhalten hoch zufrieden bin, wenn ich hoch motiviert bin, dann nehme ich die ein oder andere Widrigkeit am Arbeitsplatz und im Homeoffice eher oder kann ich eher mitleben, als wenn ich Probleme mit meinem Vorgesetzten habe, wenn mir der Job überhaupt keinen Spaß macht. Das ist logisch und so wie der Hörer das schildert, klingt das natürlich toll.
Ja, Frau Schwantag aus Siegen ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde.
Bitte sehr.
Ich möchte auf Folgendes hinweisen. Ne? Viele Frauen, die Kinder zu betreuen haben und jetzt in die Homeoffice-Situation zusätzlich geworfen worden sind, haben das Problem, dass sie abends arbeiten, wenn die Kinder im Bett sind und haben sicherlich öfters das Problem, dass sie dann Probleme haben einzuschlafen und müssen natürlich auch früh wieder aufstehen, weil die Kinder früh wach sind. Das ist ein spezifisches Problem und da sollte viel Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden, diesen Frauen hier Handreichungen zu geben. Ich muss dazu sagen, dass ich mich in meiner Zeit als Personalrat in der Universität Siegen sehr dafür eingesetzt habe, eine Homeoffice-Regelung zu entwickeln. Die ist jetzt auch nochmal novelliert worden aufgrund der derzeitigen Situation. Ist übrigens sehr gut und nimmt dieses Problem allerdings auch nicht in den Blick.
Aber wie geht das dann? Wie kann man das in den Blick nehmen, Frau Schwantag? Was wäre Ihre Anregung da?
Ich denke, dass es da, so wie es für Bewegung und Ähnliches hier jetzt Handreichungen gibt, dass zum Beispiel auch bei der Sporthochschule vielleicht dort Tipps gegeben werden könnten. Also ich denke zum Beispiel ein kleiner Spaziergang abends nach der Arbeit, wo man völlig abschaltet, ist dafür auch gut. Ich selbst habe auch so gearbeitet, deswegen weiß ich, wie die Probleme sind, dass man abends nicht abschalten kann.
Ja.
Aber man muss abends arbeiten. Es ist kein Problem, wie eben entgegnet wurde. Man soll die Arbeit anders organisieren. Die kann nicht anders organisiert werden.
Herr Kraus, mögen Sie direkt darauf antworten?
Ja, ich hatte vorhin schon auf die besondere Belastung, die besondere Herausforderung der Doppelbelastung für viele Frauen hingewiesen. Das ist natürlich dann auch ein innerfamiliäres Thema, ob diese Rollenzuweisung tatsächlich immer genauso gelebt werden muss. Also da wäre durchaus auch ein Ansatzpunkt, also zu sagen, es geht nicht anders und die Frauen müssen dann eben abends arbeiten, das würde ich so auch nicht unterschreiben. Da gehören ja, gut, bei alleinerziehenden Situationen ist das natürlich nicht anders machbar, aber ansonsten gäbe es ja doch auch Spielräume, das innerfamiliär anders zu organisieren.
Und da auch klare Absprachen und Regelungen zu treffen. Also
ja.
Wann ist wer, also Mama, Papa oder Mama, Mama, Papa, Papa zuständig für die Betreuung der Kinder. Herzlichen Dank an Frau Schwantag aus Siegen. Haben wir Ihre Frage damit so beantwortet?
Es war mehr eine Anregung,
okay,
dass man diesen Blick nimmt.
Und ansonsten kann man auch noch hinweisen, glaube ich, auf die Regeln zur Schlafhygiene. Also wenn es dann tatsächlich mehr um Schlafstörungen im eigentlichen Sinne jetzt nicht durch Überlastung und Stress und sowas geht, der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin, die sind auch sehr umfassend, aber einfach. Ne, Herr Kraus?
Ja. Genau, das ist ein.
Kann man machen, ne?
Ja, absolut.
Eine Hörerin hat uns noch gemailt und bricht noch, sagt, sie ist freiberuflich tätig gewesen und schon immer und schon länger und bricht eine Lanze für Yoga, sagt, jeden Morgen habe ich mein Yogastündchen gemacht und nach der Ausbildung zur Yogalehrerin dann natürlich auch noch Gruppen geleitet und sagt, das ist ein guter Ausgleich. Zurzeit kann man das ja eh dann, wenn überhaupt, nur auf der Wiese machen, aber sozusagen so eine klare Bewegungseinheit am Tag. Da wäre dann vielleicht noch die Anmerkung, jeder müsste dann seinen eigenen, den Sport finden, der zu ihm passt, oder?
Genau, also das finde ich einen guten Punkt. Yoga ist für viele hilfreich, aber nicht für jeden, genau wie der Marathonlauf. Also es muss jeder seine Bewegungseinheit sich suchen, aber man sollte sie eben auch suchen und nicht in Passivität verfallen. Und ob das jetzt Yoga oder Gymnastik oder Pilates oder Joggen oder Spazierengehen ist, Hauptsache, man bewegt sich.
Ja, ein Hörer von Beruf theoretischer Physiker und seit Pandemieausbruch im März fast ausschließlich zu Hause arbeitend, hat uns gemailt und sagt, er betreibt in seiner Freizeit Krafttraining und fährt auch Rennrad, aber er sagt, also ich bin 32, habe nun zum ersten Mal beim Zähneputzen abends im Bad festgestellt, dass beim Drehen des Kopfes im Bereich der Halswirbel ein sandiges, schleifendes Geräusch wahrnehmbar ist und er vermutet, das seien Verschleißerscheinungen und möchte wissen, was kann man denn da machen? Verschwindet sowas von alleine oder muss er sein Training umstrukturieren, damit sich das Ganze nicht weiter verschlimmert?
Das ist jetzt schwierig am Telefon zu beurteilen, ohne genaue Kenntnis des Befundes.
Vielleicht also doch besser einen Orthopäden fragen.
Ich würde empfehlen, da tatsächlich einen Orthopäden zu Rate zu ziehen, da eine körperliche Untersuchung zu machen, die Beweglichkeit. Also knirschende Geräusche im Gelenkbereich.
Das kann auch harmlos sein.
Kann auch harmlos sein, kann auch wieder verschwinden. Ja. Aber ich glaube, 32 Jahre war der
Kollege.
Genau. Es ist noch relativ jung.
Also lieber mal nachgucken lassen, damit nichts anbrennt.
Genau.
Ja. Arbeitsmedizinische Probleme im Homeoffice, das war unser Thema heute. Dank an unseren Studio-Experten Professor Thomas Kraus von der RWTH in Aachen.